Deutschlandfunk. Hintergrund.
Vor der UN-Konferenz für Biodiversität im kolumbianischen Cali. Wirtschaft und Natur versöhnen.
Ja? Was haben wir fragen?
Eine kurze Frage. Wissen Sie, ob der Weg hier auch zum Schrecksee hochführt?
Ja.
Von hier aus wissen Sie, wie lange es ungefähr dauern würde bis zum Schrecksee hoch?
Also 3 Stunden.
Okay. Okay. Felix Steinmeier fällt auf in seiner grünen Weste vom Bayerischen Landesbund für Vogelschutz LBV. Den Weg zu weisen gehört eigentlich nicht zu seinen Kernaufgaben als sogenannter Gebietsbetreuer im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen nahe Bad Hindelang. Als gerade ein Hubschrauber über das Tal fliegt, entdeckt der Gebietsbetreuer einen jungen Steinadler, der auf etwa 1800 Metern über den Gebirgskamm fliegt.
Hier sieht man oft, also oft der Adler gleich kommt wieder gegen den Himmel, dann sieht man besser.
Steinadler stehen als Aasfresser und Jäger von anderen Vögeln, Murmeltieren oder Hasen weit oben in der Nahrungskette. Greifvögel haben eine wichtige Aufgabe im Ökosystem, indem sie gezielt alte, kranke und schwache Tiere jagen und die Bestände anderer Arten unter Kontrolle halten. Ohne sie könnte das System aus dem Gleichgewicht geraten. Der Steinadler gehört darum zu den Zielarten, die Felix Steinmeier mit seiner Kollegin und vielen Ehrenamtlichen genau beobachtet und überwacht.
Da schauen wir einerseits, wo sind jährlich die Brutplätze, um, wenn sie mit der Brut beginnen, zum Beispiel die Hubschrauberpiloten zu informieren, dass die Bereiche nicht überflogen werden sollen.
Schutzgebiete wie das in den Allgäuer Hochalpen sind nur eines von vielen Werkzeugen, um die Biodiversität zu schützen.
Juhu.
Am 19. Dezember 2022, nachts gegen 4, war es soweit. In Montreal verabschiedeten die Vertragsparteien des UN-Abkommens über die biologische Vielfalt den Weltnaturvertrag. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von Bündnis 90, die Grünen, freute sich damals über die klar formulierten Ziele. Etwa
30% der Flächen an Land und auf See unter Schutz zu stellen, die Risiken vom Pestizideinsatz um die Hälfte bis 2030 zu reduzieren, umweltschädliche Subventionen abzubauen. Und man muss aber auch ganz klar sagen, die Hausaufgaben fangen jetzt an.
Getauft als Kunming Montreal Global Biodiversity Framework enthält das Weltnaturabkommen 27 Ziele, die bis 2030 bzw. 2050 umgesetzt werden sollen. Die Aussterberate der Arten soll um das 10-fache gesenkt werden. Außerdem sollen weltweit 30% der geschädigten Ökosysteme renaturiert werden. Doch schon unmittelbar nach der Verabschiedung kam Skepsis auf.
Trotz der vielen guten Kleinigkeiten und mittelgroßen Punkte, die drin sind, muss da noch dringend nachverhandelt werden.
So urteilte damals etwa Jörg Andreas Krüger, der Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, NABU.
Trotz der Skepsis, es gibt Fortschritte. Seit Anfang 2024 ist das UN-Abkommen zum Schutz der Hohen See in Kraft, also jenes Teils der Weltmeere, der allen und keinem Nationalstaat gehört. Wegen Überfischung, Plastikmüll und Klimaerwärmung steht es um die Zukunft der Weltmeere nicht gut.
Und wo steht Deutschland beim Schutz der Biodiversität?
Der Naturschutzbund NABU hat alle bestehenden und an die EU gemeldeten Schutzgebiete in einer Studie ausgewertet. Danach kommt Deutschland bisher nur auf etwa 18% der Flächen.
Laut der Analyse des NABU erfüllen etwa 2/3 der bisher gemeldeten deutschen Schutzgebiete noch nicht die Standards, die international für das 30%-Ziel gefordert wären.
Die Allgäuer Hochalpen lobt der NABU hingegen als vorbildlich. Eine sehr große zusammenhängende Fläche, vergleichsweise wenig zerschnitten durch Straßen und Bebauung. Es gibt eine umfangreiche Schutzgebietsverordnung und eben auch Gebietsbetreuer wie Felix Steinmeier. Es ist aber auch die Art, wie hier mit Kühen auf der Weide gewirtschaftet wird, sagt Steinmeier.
Diese Alpweiden hier auf den Buckelwiesen, die sind extrem artenreich. Und die sind artenreich unter anderem auch, weil sie eben sehr extensiv bewirtschaftet werden und über eine Bewirtschaftungsweise, die sich auch über lange Zeit kaum geändert hat.
Dagegen hat die intensive Landwirtschaft mit Pflanzenschutzmitteln und schweren Maschinen einen großen Einfluss auf Lebensräume und Biodiversität. Der Ausbau von Straßen und Besiedlung versiegelt Böden. Rohstoffabbau zerstört oft weite Teile von Wiesen, Auen, Wäldern und Bergen. Der unbedachte Import invasiver Arten, die in ihrer neuen Heimat keine natürlichen Feinde haben, kann Arten verdrängen. So wie der amerikanische Flusskrebs den europäischen gefährdet.
Der kürzlich veröffentlichte Faktencheck Artenvielfalt, in dem 140 Autorinnen und Autoren wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zustand der Biodiversität in Deutschland zusammengetragen haben, zeigt, während es bei Säugetieren und Vögeln durchaus positive Trends gibt, etwa in den Wäldern, verschlechtert sich der Zustand in allen Artengruppen in den Agrarflächen und den offenen Landschaften. Insgesamt ist ein Drittel der Arten entweder stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Für Wissenschaftler Christian Wirth, der den deutschen Faktencheck mitverantwortet, muss das Thema Biodiversitätsverlust dringend aus der Naturschutzecke herausgeholt werden.
Das Bewusstsein dafür, dass Biodiversität ein Lebenserhaltungssystem für ist, dass nur mit Biodiversität Klimastabilität erreicht werden kann, dass nur mit Biodiversität auch ohne Zugabe von allzu viel Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Energie Erträge erwirtschaftet werden können. Das hat sich in der Gesellschaft noch nicht durchgepaust.
Beispiel Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bringt es im September 2024 auf den Punkt. Landwirte gehören zu den ersten Opfern von Klimawandel und Artensterben.
Farmers are among the first victims of climate change and loss of nature. And at the same time, agricultural structures and practices can fuel these crises.
Und sie können beide Krisen verschärfen, je nachdem, wie sie wirtschaften. Die Politik habe es noch nicht geschafft, die Interessen der Landwirte mit den Interessen der Natur zu versöhnen.
We all remember the farmers' protests all over Europe at the beginning of this year. Like we couldn't reconcile the interest of farmers with the interests of nature.
Das hätten die Bauernproteste Anfang des Jahres gezeigt.
Die Bauern fühlen sich unter Druck gesetzt. Durch hohe Kosten, Umweltauflagen, Bürokratie. Vor dem Europaparlament brannten Holzpaletten und Heu. Das Ergebnis? Die EU hat die Umweltauflagen gelockert. Zum Beispiel bekommen die Landwirte mehr Spielraum, welche Böden sie in welcher Jahreszeit schützen. Auch sind sie nicht mehr verpflichtet, 4% der Ackerflächen unbebaut und damit Pestizid und Dünger frei zu halten, um Feldtieren, Wildkräutern und nützlichen Insekten Rückzugsflächen zu bieten.
Dabei wollte die EU die gemeinsame Agrarpolitik reformieren und Zahlungen enger an Gemeinwohlleistungen wie Klima- und Umweltschutz, das Tierwohl, knüpfen. Aktuell erhalten Landwirte vor allem pauschal Geld für ihre Flächen. In Deutschland fast 300 Euro pro Hektar pro Jahr. Agrarwissenschaftler Harald Grete kritisiert das stark.
Aus meiner Sicht ist das wie ein Klotz am Bein der Landwirtschaft, dieses Festhalten an den pauschalen Flächenprämien. Und das eigentlich fatal, weil wir unsere Ziele nicht erreichen.
Das hat auch vor kurzem der Europäische Rechnungshof bestätigt.
Christine Schneider ist die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-CSU-Fraktion im Europaparlament. Auch sie sieht, dass die Mitgliedstaaten die bestehenden Möglichkeiten mehr nutzen könnten. Und trotzdem.
Die gemeinsame Agrarpolitik war nie angelegt als ökologisches, als Naturschutzprogramm, sondern sie ist immer dafür angelegt, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren.
Dass die gefährdet sein könnte, belegen die Zahlen nicht.
Die konservative EVP-Fraktion im Europaparlament hat sich vor der Juniwahl als Bauernpartei positioniert.
In Brüssel ist aktuell oft die Rede von einem Anreizmodell.
Mein Ansatz wäre zu sagen, diejenigen, die das Trinkwasser schützen, die sollen Geld kriegen. Diejenigen, die diese Strukturelemente anlegen, Heckenpflanzen, Tümpelchen, Obstbäume, whatever, die sollen Geld bekommen und eben auch dauerhaft Geld bekommen.
Sagt zum Beispiel die grüne Abgeordnete Jutta Paulus. Nicht nur die gemeinsame Agrarpolitik war im vergangenen halben Jahr ein Streitpunkt in Brüssel. Auch das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Fast wäre es gescheitert.
Ich habe noch nie erlebt, dass wir so hart gekämpft haben, und zwar im negativen Sinn hart.
Erinnert sich die bayerische Sozialdemokratin Maria Neuchel an die umkämpfte Abstimmung im Europaparlament.
Ziel des Gesetzes ist es, Ökosysteme zu renaturieren, zum Beispiel statt Kiefernplantagen naturnahe Wälder zu fördern, bis 2030 mindestens auf einem Fünftel der geschädigten Flächen. Damit will die EU ein Ziel des Weltnaturvertrags erreichen.
Die knappe Abstimmung lag auch am Widerstand der konservativen EVP.
On content, we are not convinced, and that's why we oppose to the law.
Man sei nicht vom Inhalt des Gesetzes überzeugt, erklärte EVP-Chef Manfred Weber damals.
Die grüne Jutta Paulus war Schattenberichterstatterin für das Gesetz im EU-Parlament.
Und nichts wäre peinlicher gewesen und auch destruktiver für die Debatte, wenn man nach Kolumbien hätte fahren müssen und sagen, ja, das hat leider nicht geklappt mit diesem Gesetz, weil der politische Wille ist nicht da.
Im Weltnaturvertrag steht auch das Ziel, die Umweltverschmutzung durch Pestizide und Dünger zu verringern. Hier ist die EU-Kommission 2 Jahre später noch keinen Schritt weiter.
Die Sozialdemokratin Maria Neuchel setzt dennoch Hoffnung in den designierten Agrarkommissar Christoph Ansen aus Luxemburg, einen Konservativen. Sie kennen sich aus seiner Zeit als Europaabgeordneter. Er saß im Umweltausschuss.
Er ist einer aus der Umweltbewegung. Vielleicht geht er einen Schritt nach vorne.
De facto konterkarieren jedoch die meisten Strategiepläne, die die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten bei der EU-Kommission für die gemeinsame Agrarpolitik vorgelegt haben, die Umweltziele der EU, ärgert sich Heike Vesper, Vorstandsmitglied der Umweltstiftung WWF.
Wir sehen zusätzlich, dass die Gelder, die verteilt werden, sowohl auf Bundesebene als auch natürlich auf Brüsseler Ebene, jetzt nicht unbedingt dafür eingesetzt werden, die Biodiversitätsfinanzierung zu erhöhen. Ganz im Gegenteil, sie werden sogar verringert.
Auch in Cali wird ums Geld gerungen. Zwar sollen alle Länder für den Erhalt von Wäldern, Wiesen, Mooren, Gewässern und ihrer Bewohner eigene Ressourcen mobilisieren, doch bereits 2022 in Montreal wurde klar, zahlen sollen vor allem diejenigen, die aufgrund ihres Überkonsums für die Zerstörung der Ökosysteme verantwortlich sind. Die reichen Industrieländer. 200 Milliarden Euro pro Jahr sollen sie laut Weltnaturvertrag künftig bereitstellen. Das ist gar nicht so viel, wenn man berücksichtigt, dass dieselben Regierungen pro Jahr 500 Milliarden Dollar an naturschädlichen Subventionen zahlen und diese positiv umleiten könnten. Aber noch klafft eine riesige Lücke zwischen Ziel und Wirklichkeit.
Letztlich geht es beim Erhalt der Ökosysteme und der Artenvielfalt ähnlich wie bei den UN-Klimaverhandlungen um wirtschaftliche Interessen verschiedener Lobbygruppen und Staaten. Deshalb stehen die 3 Buchstaben DSI neben der allgemeinen Geldfrage für das dickste Brett, das es auf der Weltnaturkonferenz COP16 in Cali zu bohren gilt. DSI bedeutet digitale Sequenzinformation. Genetische Informationen aus der DNA von Pflanzen, Tieren oder Mikroorganismen, die digitalisiert wurden.
Bisher galt laut internationalem Recht, wenn sich Unternehmen unerlaubt an Samen von Pflanzen und Tieren aus einem anderen Land bedienen, um damit Geld zu verdienen, betreiben sie Biopiraterie.
Also wenn ein Unternehmen, sagen wir aus Deutschland, die genetischen Ressourcen von, sagen wir, Indien brauchen möchte, dann muss die einen Vertrag machen mit Indien. Da muss sie sich einig werden darüber, was die Bedingungen sind, um das zu nutzen und wie und welcher, wie der Vorteil ausgeglichen wird.
Erklärt Simon De Gelo, Experte für Nutzpflanzen bei der Schweizer Stiftung SwissAid. Festgehalten ist dies seit 2010 im Nagoya-Protokoll der UN-Konvention zum Schutz der Artenvielfalt. Nur, heutzutage müssen Biopiraten kein lebendes genetisches Material mehr über Grenzen schmuggeln. Es reicht, die DNA als digitalisierte genetische Sequenz aus den Datenbanken der Welt abzugreifen. Nitin Ramakrishnan ist Jurist für internationales Völkerrecht beim Third World Network, einer der wichtigsten Lobbyorganisationen des globalen Südens. Er fordert:
Alle Datenbanken haben Nutzungsbedingungen. Warum können Sie in diese nicht eine mehr aufnehmen? Nämlich, wenn Sie mit den hinterlegten Geninformationen Gewinne machen, teilen Sie diese fair und angemessen, beziehungsweise so, wie es international festgelegt wurde.
Ein Vorschlag in Cali lautet deshalb, die wichtigsten Nutznießer der Biodiversität sollten grundsätzlich einen gewissen Beitrag ihres Umsatzes oder Gewinns in den multilateralen Fonds einspeisen. Namentlich genannt werden die Pharma, die Kosmetik sowie die Nahrungsergänzungsmittelindustrie.
Denn über 50% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes hängen direkt oder indirekt von funktionierenden Ökosystemen bzw. deren Ökosystemleistungen ab. Gleichzeitig ist der illegale Handel mit Holz, Tiertrophäen oder Pflanzen ein Milliardengeschäft.
Klein wie ein Moskito wirkt die Propellermaschine über dem unermesslichen wilden Grün des Chiribiquete-Nationalparks in Kolumbien, einem Teppich aus Baumkronen und Schattierungen. Esperanza Leal und ihr Team gehören zur Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, kurz ZGF. Die deutsche Naturschutzorganisation unterstützt Kolumbien dabei, den Chiribiquete zu schützen. Mit einer Fläche ähnlich wie der Hollands ist er der größte Tropennationalpark der Welt. Er reguliert das Klima, speichert Wasser und ist Lebensraum nicht nur für bedrohte Jaguare und Ameisenbären, sondern auch für noch unkontaktierte indigene Völker. Je näher sich das Team beim Überflug den Rändern nähert, tauchen die ersten Lichtungen im Dickicht auf. Deutlich sind die Schneisen zu erkennen.
Das ist eine illegale Straße dort, inmitten eines indigenen Reservates. Dort sehen wir Coca-Plantagen und da drüben Rinderweiden.
Rund 190 Kilometer illegale Straßen existieren heute im Schutzgebiet. Allein in diesem Jahr wurden 600 Hektar neue Flächen abgeholzt. Und rundherum noch viel mehr. Warum tut der Staat nichts dagegen? Weil er hier keine Kontrolle hat, sagt Ricardo Erazo, ebenfalls von der ZGF.
Hier haben bewaffnete Gruppen das Sagen. In erster Linie sind das hier Splittergruppen der ehemaligen FARC-Guerilla, aber auch andere Gruppen. Die staatliche Nationalparkbehörde, mit der wir hier zusammenarbeiten, wird von ihnen bedroht. Sie hat hier, so wie in einem Großteil des Amazonas, keinen Zutritt.
Der politische Wille zum Erhalt des Parkes ist da. Es gibt Finanzierung. Doch die Umsetzung ist komplex. Denn Umweltschutz ist in Kolumbien lebensgefährlich. In keinem Land werden so viele Naturschützer ermordet. 79 waren es allein 2023.
Trotz des Friedensvertrages, den Kolumbiens Regierung 2016 mit der größten Guerillagruppe des Landes, den FARC, geschlossen hat, geht die Gewalt weiter. Neue Gruppen haben die Kontrolle übernommen, sagt Umweltschützer Felipe Henao in der regionalen Hauptstadt San José del Guaviare.
Diese illegalen Gruppen üben über die Abholzung auch Druck auf die Regierung in den Verhandlungen aus und nehmen so auch Einfluss darauf, ob die Regierung ihren internationalen Verpflichtungen nachkommt. Dahinter stecken mächtige Interessen und Mafias, umso mehr in einem Jahr, in dem hier die COP16, die Biodiversitätskonferenz, stattfindet. Der Regenwald der Amazonas ist auch ein Opfer des Konflikts.
Felipe weiß, wovon er spricht. Er kommt selbst aus einer Familie ehemaliger Coca-Bauern und Rinderhirten. Heute hat seine Familie 600 Hektar ehemaliges Weideland wieder aufgeforstet. Philippe ist außerdem im Netz aktiv. Als investigativ arbeitender Influencer klagt er Missstände, Landraub, illegale Machenschaften an. Das hat seinen Preis. 2018 wurde der heute 29-Jährige entführt, lebt mit permanentem Personenschutz. Trotz aller Kritik blickt er für Kolumbien mit Hoffnung auf die COP16. Kolumbiens Umweltministerin Susana Muhammad ist jedenfalls entschlossen, die Konferenz in Cali unter dem Motto Peace with Nature, Frieden mit der Natur, zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen.
Muhammads Appell: Schützen wir die biologische Vielfalt, schützen wir Menschen und selbst.
Das war der Hintergrund. Vor der UN-Konferenz für Biodiversität im kolumbianischen Cali. Wirtschaft und Natur versöhnen. Von Annabel Brockhus, Anne Herberg, Stefan Hübner, Simon Plentinger und Jule Reimer.